groß bist du, Herr, und sehr zu loben. Groß bist du, Herr, und sehr zu loben. Groß bist du, Herr. Groß bist du, Herr. Und sehr zu loben. Können wir das vielleicht noch mal gemeinsam sagen? Groß bist du, Herr. Groß bist du, Herr. Und sehr zu loben. Und sehr zu loben. Nochmal zusammen, groß bist du, Herr, und sehr zu loben. Noch einmal, groß bist du, Herr, und sehr zu loben. Einmal geht noch, groß bist du, Herr, und sehr zu loben. Danke, Vater. Den Eindruck, dass jemand da ist, oder sind es mehrere, ich weiß es nicht. Die fühlen sich so, wie wenn sie vor einem großen Berg stehen würden und fühlen sich sehr bedroht und sehr beängstigt. Viele Sorgen, große Last. Und Gott möchte dir sagen, ich verstehe dich, ich kann mitfühlen mit dir. Ich möchte deinen Blick und dein Herz gewinnen und dir zeigen meine Größe. Und dann wirst du das richtige Verhältnis in deinem Blick zu deinem Berg erkennen können. Wenn du zuerst meine Größe betrachtest, dann stellt sich das Ganze ins richtige Verhältnis. Denn meine Größe wirft einen Schatten auf deinen Berg. Vater im Himmel, ich bete so sehr, dass du uns zeigst, wie groß du bist, wie stark du bist, wie mächtig du bist, wie sehr dir alles möglich ist und wie sehr wir dich brauchen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, ob wir uns stark oder schwach fühlen, ob wir gerade auf Erfolgskurs sind oder gerade in der Nachprüfung uns befinden. Danke, dass du groß bist und sehr zu loben. Amen, Amen. Groß bist du, Herr, und sehr zu loben. Danke, ihr Lieben. Wir genießen es, mit euch Gott zu loben und zu preisen. Ist richtig schön. Wir befinden uns in einer Predigtserie. Weihnachtszeit, heute der dritte Advent. Dritter Adventssonntag. Schön, dass du heute da bist zum Gottesdienst. Ist richtig fein. Herzlich willkommen auch alle, die heute zum ersten Mal da sind. Ganz schön, dass ihr da seid. Und wisst ihr, wir sind eine Freikirche, wir sind Christen, die Gottes Gegenwart sehr schätzen und die von der Liebe Gottes berührt worden sind. Und deswegen sind wir da. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil Gottes Liebe uns erreicht hat und er unser Leben berührt hat und er unser Leben reich gemacht hat. Und das ist der Grund, warum wir da sind. Sonst würden wir uns in der Konstellation wahrscheinlich gar nicht kennen oder sehen oder in dem Setting zusammen sein. Stimmt's? Ich finde so fresh, so tolle junge Leute wie hier da rechts hinten und dann so Leute im Mittelalter, im mittleren Alter und ältere Leute, Gerhard, unser Ältester im wahrsten Sinne des Wortes. Wisst ihr, und wir haben uns alle echt gern. Wir haben uns echt gern, auch wenn wir sehr unterschiedlich sind. Aber dieser Jesus, der ist es, der uns verbindet, der uns alle zusammenhält. Und das macht Gemeinde und Kirche richtig, richtig lebendig. Weihnachten neu erleben heißt die neue Predigtserie. Und heute geht es um ein Thema: verschwenderisch oder überfließende Liebe. Überfließende Liebe drückt das Herz Gottes aus, mit der er dich und mich liebt. In Zeiten der Teuerung eine Provokation, wo jeder sehr preisbewusst und schaut, wo er, werden wir heute eine Erzählung hören aus der Bibel, die so Herzen berühren kann und die unser Mindset so transformieren kann und uns so freisetzen kann von Angst und Sorge und Zweifel, dass wir nur staunen werden können. Und da geht es um ein totales Kontrastprogramm von Teuerung, Inflation und alles in eine Realität, die uns ins Staunen versetzt. Als König Charles voriges Jahr zum König gesalbt worden ist, fand eine Zeremonie statt. Hat wer geschaut? Ist jemand so ein Königsfreak? Ihr könnt ruhig die Hand drauf geben, es kann alles gut, wir haben alle lieb. Gut, meine Frau gehört ja auch dazu. Das hast du nicht gesehen? Ich auch nicht. Es gibt so Royal, so verborgene Blaublütler unter uns. Ja, genau. Diese Zeremonie fand in drei Teilen statt. Der Eid, der geleistet worden ist von ihm, dann die Krönung und dann auch ein dritter Teil, der verborgen stattgefunden hat, nämlich die Mariazeit noch. Die Salbung. Wer salbt heute noch? Und das haben sie hinter versteckten einem Paravent haben sie das gemacht. Er wurde zum König gesalbt. Er stand dafür in der Kritik, dass sie diese alte Tradition noch aufrechterhalten und ob das noch zeitgemäß ist. Die Praxis der Salbung oder das Salben ist in unserer westlichen Welt wenig vorhanden. Vielleicht kennen es die, die gern auf Wellnessurlaub fahren und sagen, ich wünsche mir auch gerne eine Salbung. Eine Massagesalbung für meine ermüdeten und ermatteten Gliedmaßen, aber richtig durchsalben, damit wir erquickt werden. Oder auch andere vielleicht eher nicht so, die Krankensalbung. Oder wenn es zum Übergang in die Herrlichkeit geht, die letzte Salbung. Ja, also bei uns ist es nicht so üblich, ja. Aber im Nahen Osten damals war diese Salbung durchaus üblich. Auch im alten Israel wurden Könige, Priester und Propheten gesalbt. Für eine besondere Aufgabe, für einen besonderen Auftrag von Gott her gesalbt. Und Salbung heißt, sie wurden befähigt, in dieser Funktion den Dienst auszuüben vor Gott und zum Segen für die Menschen. Und da haben die Propheten im Alten Testament immer wieder vorhergesagt, dass eine Zeit kommen wird, da wird auch jemand kommen, auch ein sogenannter Gesalbter. Und keiner hatte einen Blick dafür. Und dann kam die Zeit und dann haben sie gesagt, das ist aber nicht irgendein König, irgendein Prophet oder irgendein Priester, sondern der König, der alle Könige übertrumpft. Und der Priester, der über allen Priestern steht. Haben sie schon vorhergesagt. Und Messias ist ja kein Titel oder kein Name, sondern etwas, was jemand tut, jemand, der zu dem befähigt ist. Messias bedeutet der Gesalbte, es ist kein Name, sondern ein Titel und es bezeichnet, was er tut. Und sie sprachen da schon von Jesus, der kommen würde. Jemand, der von Gott gesalbt ist, jemand, der von Gott befähigt ist. Den Auftrag Gottes auszuüben. Und eine Stelle lesen wir in Jesaja Kapitel 61, wo Jesaja schon hunderte Jahre zuvor über diesen Jesus prophezeit und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Da haben wir wieder den Begriff. Er hat mich gesandt, die Salbung hat ein Ziel, nämlich erfolgreich eine Aufgabe zu erfüllen. Und er hat gesagt, er hat mich gesandt, den Elenden, den Entmutigten, den Frustrierten, den Enttäuschten, den Gekränkten, den Zerbrochenen, den Hoffnungslosen, frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, die unter die Räder gekommen sind, wo im Leben vieles daneben gegangen ist. Er hat mich gesalbt, um den Leuten, die gefangen sind, die abhängig sind, die in einer Sucht gefangen sind, die einfach nicht frei sind, Freilassung auszurufen und Öffnung denen, die gefangen sind, im Kerker auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle, die traurig sind, ihnen Kopfschmuck, sprich Lobpreis, Anbetung, wieder Freude am Lob Gottes zu vermitteln und zu zerbrechen jede Depression, jede Entmutigung, jede Niedergeschlagenheit, jede Mutlosigkeit. Und ich denke mir, wie aktuell ist dieses Wort Gottes, oder? Und ihr Lieben, das ist ein Reden Gottes heute an uns, an dich und an mich. Und ihnen Kopfschmuck zu geben. Ich schaue gerade euren Kopfschmuck an. Sehr unterschiedlich. Ja, wir haben hier einige Exemplare, einige. Ganz toll. Kopfschmuck, ein Zeichen für Lobpreis Gottes, für Dankbarkeit, für Anbetung statt Asche. Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er durch sie verherrlicht wird. Nun, was für eine Vorhersage des Propheten Jesaja. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, dann sehen wir hier eine ganz zentrale Begegnung, die Jesus erlebte kurz vor seinem Sterben. Ein ganz wichtiger Vorgang, wo diese Prophetie auch erfüllt worden ist. Und das wollen wir uns jetzt ansehen.
Ein Arbeiter muss für das Öl ein Jahr lang arbeiten. Voll schneien, voll hackeln. Das ist ja auch was ganz Feines. Das ist ein Nadenöl. Aus Naden gepresst. Eine Pflanze, die was nur in Indien am Himalaya wächst. Wirklich schwer zum Bringen. Sag ich was, aber ich muss ja da irgendwie mehr frei zum Ausdruck bringen und meine ganze Begeisterung. Ich kann doch gar nicht anders, oder? Ich habe was erlebt, das muss mich komplett verändert haben. Durch und durch. Mein ganzes Leben ist umgekrempelt worden. Es gibt halt Dinge im Leben, die was mit Geld gar nicht zum Aufhängen sind, oder? Ist du wahr? Wenn zu uns wer kommt und sagt, weißt du was, ich gebe dir jetzt 1000 Silberstücke und sagt, naja, für das, dass ich dir das Geld gebe, liebst du deinen Partner, deine Partnerin nicht mehr? Oder von mir aus 1 Million Silberstücke? Darf man da mit? Darf man uns leicht bestechen lassen? Willkommen, oder? Wenn das eine wirkliche Liebe ist, dann spielen wir da nicht mit. Meine Liebe hat ja keinen Preis. Liebe ist unbezahlbar. Und das, was mir Jesus geschenkt hat, das ist auch eine Art der Liebe. Er hat mir nämlich gezeigt, was es heißt, mich selbst zu lieben. Bedingungslos, ohne Vorbehalt, einfach so. Mich anzunehmen, wie ich bin. Mit all meinem Makel. Meine Vergehen, meine Fehler, meine Ego-Trips. Nicht, dass ich sagen will, ich bin perfekt. Nein, überhaupt nicht. Aber ich kann glauben, dass ich gewollt und geliebt bin. Und außerdem hat ja Jesus einmal eine Geschichte erzählt. Und zwar, ein Mann hat ja einen Schatz gefunden. Der hat einen Schatz auf einem Acker gefunden. Und der hat sich so gefreut über das Ganze. Der war so innerlich so bewegt, dass er alles verkauft hat. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat alles verkauft, sein ganzes Hab und Gut. Nur, dass er den Acker mit dem Schatz darin kaufen kann. Und ich habe das Gefühl, ich habe auch so einen Schatz gefunden. Und ich freue mich voll. Das kann ich mit Worten gar nicht ausdrücken, was das bedeutet. Du verblasst alles andere. Da wird manches wurscht. Ist nicht mehr wichtig. Man setzt die Prioritäten anders. Das ist ein wunderbares Öl. Wertvoll, kostbar. Das ist genau das Richtige, um mich zu bedanken. Ist das eine Verschwendung? Nein, auf keinen Fall. Ich will jetzt zu Jesus gehen und mit diesem Öl ihn salben. Ihm alles dankbar sein für alles das, was er für mich, für mein Leben schon getan hat. Ja, das will ich jetzt machen.
Ich habe mir zur Sicherheit schon ein Taschentuch mitgenommen. Danke vielmals, Lise. Wir wollen uns kurz den Bibeltext anschauen dazu. Aus Markus Kapitel 14, 3 bis 9. Ich lese vor. Als er in Bethanien war, in dem Haus des Simons, des Aussätzigen, da kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig, wozu denn diese Verschwendung des Salböls? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Wir wollen uns ein paar Bereiche anschauen. Simon. Simon war ein totaler Modename damals. Ein Drittel der Männer hieß Simon. Was sind heute so die trendigen Namen, die Burschennamen? Kevin? Wo sind die jüngeren Eltern? Noah? Ja. Simon war total ein trendiger Name, ein Modename. Und er stand Simon, ein Aussätziger. Man wusste, er konnte nicht Aussatz haben, denn Aussätzigen waren verboten, dass sie sich öffentlich und in der Gesellschaft bewegten. Es hat in irgendeinem Zusammenhang in seiner Biografie oder in seiner Lebensgeschichte eine Situation gegeben, wo man diesen Namen mit ihm verknüpft hat. Und wenn man von Simon, dem Aussätzigen, sprach, dann hat man die Suche schon eingeschränkt. Simon, der Aussätzige. Vielleicht ist er geheilt worden, vielleicht jemand aus seinem Umfeld, aus seiner Familie geheilt worden. Man weiß es nicht so genau, aber Simon, der Aussätzige, wurde er genannt. Er muss wohlhabend gewesen sein, denn er lud zu einem Festmahl ein. Und ein Festmahl, das war damals so ein halb öffentlicher Raum. Die wohlhabenderen Leute, die hatten so Häuser, wo so ein Innenhof war, der war so halb öffentlich und da konnte man Einblick nehmen. Und wenn mehrere Leute zusammenkamen, dann war dieses Geschehen in diesem Innenhof. Also doch privat, aber doch auch ein wenig öffentlich, halb öffentlich sozusagen. Und wenn von Festmahl die Rede ist, dann sind sie am Boden gelegen, linksseitig. Mit der rechten haben sie da die kleinen Portionchen haben sie dann zu sich genommen und gegessen. Sonst sind sie gehockt, rundherum gehockt und haben hier gegessen. Wenn vom Liegen spricht, dann war es ein Festmahl. Sie hatten irgendeinen Grund, warum Simon seine Freunde, seinen Bekanntenkreis oder seine Ängsten, seine Close Friends irgendwie eingeladen hat. Vielleicht haben sie einen hohen Geburtstag gehabt, ich weiß es ja nicht. Oder vielleicht einen Schulabschluss, einen erfolgreichen Schulabschluss irgendeines Kindes. Oder ich weiß es ja nicht. Sie haben einen Grund gehabt zu feiern und Jesus war auch eingeladen. Und Jesus liebte Feste. Jesus liebt es, mit den Menschen zu essen und zu trinken, mit ihnen zu lachen und ihnen zuzuhören, ihnen Fragen zu stellen. Jesus liebte Menschen. Und er lag hier und er genoss es förmlich. Er wollte zu dem Zeitpunkt nicht irgendwo anders sein, sondern wollte genau da sein. Er war total präsent. Aber nicht für die Leute. Für die Leute war er einer von mehreren. Jesus ist halt auch da. Spielte keine besondere Rolle. Ich habe mir gedacht, hey, spielt Jesus eine Rolle in unserem Leben oder schreibt er die Regie? Wir hören von einer Frau. Wir hören von einer Frau. Man kennt wieder den Namen nicht, wie von der Frau beim Jakobsbrunnen. Kein Name. Diese Frau bekam mit, dass hier Jesus war. Sie bekam mit, dass hier eine Feier war. Und als sie sich hier angenähert hat, das hatte gedauert. Ja, das war ja nicht so schnell so eine Mäcki-Gelegenheit, so ein Drive-In-Event. Sondern es hat ja gedauert, Stunden sind die zusammengesessen. Und die Frau hat es beobachtet. Sie war förmlich hingezogen. Sie war gezogen. Sie wollte das mitbekommen. Sie hat es beobachtet. Und dann sieht sie auch, dass Jesus da ist. Und wisst ihr, was mich so tief bewegt in dieser Begegnung ist? Es wird nicht beschrieben, was ihr Beweggrund und ihre Motivation war, dass sie gekommen ist. Aber irgendetwas hat sie zutiefst hingezogen, um Jesus hier eine besondere Ehre zu erweisen. Es wird nicht beschrieben. Es scheint so zu sein, dass irgendwann, irgendwo, auf irgendeine Weise Jesus ihr so tief und so persönlich und so powerful begegnet war, dass sie unbedingt um jeden Preis diesem Jesus noch einmal eine besondere Ehre erweisen wollte. Okay? Das war kein Einhalten des Gesetzes oder eine Pflichtübung oder sonst irgendetwas, sondern zutiefste Sehnsucht, zutiefster Wunsch, diesem Jesus noch einmal Ehre zu erweisen und ihn ganz, ganz groß zu machen. Ein kostbares Geschenk. Sie nähert sich an, man muss dir vorstellen, du kommst wo in eine Gesellschaft, wo du nicht eingeladen bist. Oh, wie peinlich. Dreist. Also würdest du wo in eine Party gehen, Geburtstagsfeier oder sonst irgendwie Maturafeier oder was, und du kommst und du bist nicht eingeladen, würdest du kommen? Mir war das so peinlich, mir war das so unangenehm, niemals. Ich bin doch eh so hagelig. Wenn ich nicht ordentlich eingeladen werde, dann komme ich nicht. Das tut man nicht, der Österreicher schon überhaupt nicht. Das ist eine Etikette. Sie kommt ganz ruhig, ganz still. Sie beobachtet es, Jesus spielte keine Rolle, er war einer von mehreren. Dann kommen sie. Und dann zieht sie dieses Fläschchen, dieses Alabasterfläschchen heraus. Sein Tongefäß. Und dieses Fläschchen, ihr Lieben, das war gefüllt, so wie es die Lise erzählt hat, mit circa ein Liter kostbares Nadenöl. Ein ganz hochwertiges, teures Öl, das für Arznei, für Medizin, für ganz vornehme Leute tröpfchenweise verwendet wird. Es wird beschrieben, dass der Wert dieses Inhalts ein Jahresgehalt ist. Überlege mal kurz, was ein Jahresgehalt ist. Ja, einige jubeln, einige sagen, ja, könnte ein bisschen mehr sein. Aber ein Jahresgehalt ist ein Jahresgehalt. Es ist eine Menge Geld. Mit dem Flascherl rennt die einfach so durch die Stadt umeinander. Als Frau. Und geht in eine Gesellschaft, wo ein No-Go Also was die Frau an Risiko auf sich genommen hat, um Jesus um jeden Preis zu zeigen, wie sie ihn liebt und schätzt, was er ihr bedeutet. Ihr Lieben, das haut einen um. Und dann passiert ein hochprophetischer Akt. Sie fasst den Mut, geht da rein, eine Männergesellschaft, und geht zu Jesus hin und sie zerbricht dieses Fläschchen bewusst. Es nimmt ihr keiner weg und zerbricht, sondern sie selber bricht dieses Fläschchen und gießt es Jesus über den Kopf. Und es fließt dann so langsam über sein Gesicht und den ganzen Körper. Es werden sicher einige dabei gewesen sein, die hat einen Schuss, die hat einen Bosch, was tut denn die da? Die Bibel sagt, die waren entrüstet. Die haben gesagt, ist die alte deppert? Ja, so wird es gewesen sein. Es tropft auf seinen Bart, auf seinen Körper. Im Johannesevangelium steht dann, dass der Duft des Öls den ganzen Raum erfüllt hat. Plötzlich entstand eine Atmosphäre und eine Präsenz der Gegenwart Gottes in dem Raum. Und die Geschichte fängt an, sich völlig zu drehen. Er war nicht mehr einer von mehreren Gästen. Plötzlich war er die Hauptperson in dieser Begegnung. Weil die Frau den Mut hatte und das Risiko auf sich genommen hat, ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. Im Psalm 51 steht, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz, willst du Gott nicht verachten. Wir reden hier nicht von Depression und Niedergeschlagenheit, sondern von dieser inneren Zerbrochenheit, die jede Selbstgefälligkeit, jede Selbstgerechtigkeit, jede Selbstgenügsamkeit, jede Selbst zerbricht und hinter sich lässt. Bedeutet, die Frau ist irgendwann an den Punkt gekommen, wo sie total kapituliert hat und wusste, ich brauche Hilfe, ich brauche Erlösung, ich brauche Errettung, ich brauche diesen Jesus. Was bedeutet das Öl in diesem Kontext? Das Öl ist ein Zeichen für die Kraft und für die Salbung der Liebe Gottes, die durch die Brüche ihres Lebens zu einem tiefsten Zeichen der Anbetung, der Liebe, der Dankbarkeit und der Wertschätzung geführt hat. Das kann kein Mensch machen, sondern das ist ein Werk Gottes in unserem Leben. Diese Salbung, dieses Öl ist ein Zeichen für die ausgegossene Liebe Gottes in ihr Herz durch die Kraft und durch die Salbung des Heiligen Geistes. Das sind nicht fromme Worte, sondern das hat mit Power zu tun. Das hat mit Lebensveränderung zu tun. Das hat mit tiefer Umkehr zu tun. Diese Frau hat zutiefst Erfahrungen gemacht mit der menschgewordenen Liebe Gottes in Jesus Christus. Das hat total ihr Leben verändert, total auf den Kopf gestellt. Niemals würde sonst jemand mit einem Liter Öl mit so einem hohen Wert kommen und das zerbrechen, bewusst Entscheidung getroffen. Ich zerbreche das und ich möchte ihm meine Größe, alles, was sie hatte, das war nicht so ein Opfergroschen. Alles, was sie hatte, ist ein Bild für ihr ganzes Leben. Ihr ganzes Leben, Römer 12, so steht. Was ist euer wirklicher Gottesdienst? Stellt eure Leiber nun Weiht euch, weiht euer Leben als ein Gott wohlgefälliges Opfer, an dem Gott Freude hat. Euer ganzes Leben, alles, was ihr tut, alles zur Ehre Gottes, alles, damit Leute auf Gott aufmerksam werden. Nicht nur etwas tun, sondern zutiefstes im Sein, eine tiefste Zerbrochenheit durch die Liebe Gottes und eine tiefste Haltung, die daraus erwächst. Verschwenderische Liebe oder überfließende Liebe. Ihr Lieben, das ist eine Kategorie, die übersteigt jede Logik und jede menschliche Vernunft. Du sagst, Peter, na heute bist du aber wieder extrem drauf. Voll. Möge der Herr Gnade schenken und es so bleiben. Weil das Evangelium ist in der Weise unmenschlich. Es ist menschlich und göttlich, aber was hier gewirkt wird, ihr Lieben, das kann nur der Geist Gottes im Leben eines Menschen bewirken. Und jemand zulassen. Und jemand umarmen. Was diese Frau tut, zeigt ihre tiefste Motivation. Was sie tut, macht sie aus reinster Liebe. Das ist überfließend, das ist verschwenderisch. Sie sucht keinen Grund und keinen Zweck. Es ist kein Gebetsanliegen damit verbunden. Kein Grund, kein Zweck, sondern einfach nur danke, danke für wer du bist. Danke für, dass du mich nimmst, dass du mich kennst, dass du mich liebst, dass du mir vergibst, dass du mich freisetzt, dass du mich heilst. Danke für das, wer du bist in meinem Leben, wer du in meinem Leben geworden bist. Mein Retter, mein Erlöser, der Hüter meines Lebens, der Freund meiner Seele, mein Bruder, mein Freund, mein Ein und Alles. Mein Ein und Alles, mein Ein und Alles, mein Ein und Alles. Die Reaktion der Gäste. Wisst ihr, wenn ich Bibel lese, ich versuche mich dann in die verschiedenen Rollen irgendwo zu finden. Das ist ja nie schwarz-weiß. Es braucht ja den Kontext dazu. Und das ist ja manchmal unterschiedlich. Und weißt du, wenn du dann spürst, wie der Geist Gottes dich mit hineinwebt in diese Geschichte und du dann, er dich dann durch so gewisse Augen sehen lässt, das haben wir manchmal wechselnde Rollen sozusagen in so Begegnungen. Ich weiß es nicht, ob ich auch so einer gewesen wäre, der gesagt hätte, wozu denn diese Verschwendung? Ist ja sowas von unlogisch. Liebe rechnet sich nicht. Denn die Liebe rechnet nicht. Ein Jahresgehalt, wo man tröpfchenweise, ganz sparsam und bewusst und gezielt dieses Öl einsetzt. Dann zerbricht der ganze Flaschen mit einem ganzen Liter. Ob da was ab ist, ist was lehrte Jesus die Gäste? Was hat Jesus diese Gäste gelehrt? Erster Punkt, lasst sie. Jesus stellt sich in dem Moment mit Autorität und Vollmacht schützend vor diese Frau und sagt, halt die Klappe. Super. Wer immer sein ganzes Herz und sein ganzes Leben für Gott investiert, du wirst immer wieder erleben, wie Gott sich schützend vor dich stellt, wie er dich umgibt, wie er dich trägt, wie er dich verteidigt und wie er zu dir steht. Gott ist treu. Hast nicht, dass wir manchmal durch turbulente Zeiten gehen, dass mancher Ruf ruiniert wird, dass einige Menschenehre und Menschenbestätigung zerbrochen wird. Jesus ist unser bestes Beispiel. Wer die Ehre von Menschen sucht, fürchtet ihr Urteil. Jesus möchte uns freimachen von dieser Menschengefälligkeit. Und er sagt, lasst sie. Was regt ihr euch auf? Lasst sie. Zweiter Punkt, er sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die griechische Übersetzung heißt hier, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Es ist nochmal eine andere Kategorie. Es gab drei Kategorien von Taten. Das eine war die guten Werke im Sinne der Pflichterfüllung der Tora. 658 Gebote oder so. Jeder, der eines dieser Gebote erfüllte, hat ein gutes Werk getan. sehr eng verknüpft mit Pflichterfüllung. Das zweite war das Almosen geben für die Armen und für die Bedürftigen. Auch ein gutes Werk. Und die dritte Kategorie von schönen, von guten Werken waren Liebeswerke. Das war ein schönes Werk. Diese schönen Werke dienten dazu, dem Leben oder der Person echten Glanz zu verleihen. Diese Frau hat ein schönes Werk an Jesus getan. Nicht ein gutes, sondern ein schönes Werk. Christ, seine Lieben, Gott zu dienen, das ist kein gutes Werk, das ist ein schönes Werk. Alles, was wir tun, ihr Lieben, aus der Motivation, aus dem Beweggrund seiner erlebten Liebe, dient dazu, dass Jesus verherrlicht wird und dass Jesus groß gemacht wird. Es hat nichts mit Pflichterfüllung zu tun. Das Zweite ist, was Jesus sagt, die Armen habt ihr alle Zeit unter euch. Das ist ein ganz ein tolles Prinzip, nämlich zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist dringend. Er sagt, ihr könnt immer Gutes tun. Heute ich kann auf, auch wenn ich nicht mehr da bin. In dieser Welt werdet ihr, solange ich nicht wiederkomme, so viele Gelegenheiten haben, Gutes zu tun. Die Frage ist nur, ob sie es hat dann wirklich tat. Das zu fordern und das zu tun, sind zwei Paar Schuhe. Und er hat gesagt, aber jetzt ist es wichtig, was die Frau macht. Und das ist oft nicht leicht zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist dringend. Es strömen so viele dringende Informationen und Botschaften jeden Tag in unser Gehirn ein. Und das zu sortieren, was ist wirklich dringend und was ist wichtig, was gehört, getan, sondern, also ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt das manchmal echt schwer. Da wird so viel Dringlichkeit an uns herangetragen, wo man sagt, ist es jetzt wirklich dran oder nicht? Und Jesus sagt, lernst zu unterscheiden zwischen wichtig und zwischen dringend. Der dritte Punkt, den Jesus hier sagt, sie hat getan, was sie konnte. Nicht, was sie wollte. Sie hat getan, alles, was in ihrer Macht gestanden ist, zu tun. Aus Liebe heraus, aus dieser Motivation heraus. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Diese Dinge, die Jesus hier lehrt und was diese kurze Geschichte uns weitergeben möchte. Sie hat getan, was sie konnte, meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ihr Verhalten entsprang einer tiefen Haltung und Einstellung der Liebe, der Anbetung und der Wertschätzung. Ich habe dann hergeschrieben, das wäre sozusagen, wie wenn Jesus sagen würde oder uns einladen würde, hey, ich möchte dich heute einladen, das ist heute die Gelegenheit im Gottesdienst bei der Kollekte. Haben wir so Körbe? Da, kann das ein Körbe? Schau her. Das schaut gängig gar nicht auseinander. Schau, du hast heute die Möglichkeit, ein Jahresgehalt da reinzuwerfen. Freude, ohne zu rechnen. Weil Liebe rechnet sich nicht. Hey, welche Gefühle gehen da in uns hoch? Vielleicht Aggression, Provokation. Was bietet der da vorne? Was Jesus hier lehrt, das schließt direkt in unser Leben an. Direkt. Eins zu eins. Und es war ein Bedürfnis für diese Frau, ihm alles zu geben, was sie konnte. Mehr war nicht möglich. Und mehr ist okay. Aber was ist uns möglich? Was ist dir möglich? Was ist mir möglich, zu unserer Lebenszeit hier auf Erden Gott in einer Art und Weise zu anzubeten und ihn groß zu machen und ihn zu verehren, damit sein Leben und sein Name Glanz und Herrlichkeit verliehen bekommen? Das können wir sehr wohl beeinflussen. Das heißt nicht, dass wir aus Gesetzlichkeit oder aus gesetzlichen Werken da uns irgendetwas bei Gott verdienen können. Überhaupt nicht. Sondern als Reaktion seiner erlebten Liebe, seiner genossenen Gegenwart, seiner Zuwendung. Und dann kommt das große Crescendo. Jesus macht sie zur Influencerin. Er sagt, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium, wo dieses Evangelium verkündigt werden wird, werden auch die Leute von ihr hören, was sie getan hat. Sie wurde nämlich zu einem Vorbild für die Haltung und für die Einstellung, die sie in ihrem Herzen trug. Haltung, ihr Lieben, Haltung entscheidet. Haltung entscheidet. Diese innere Zerbrochenheit, diese Zerknirschtheit, diese Verzweiflung im Sinne von der tiefen Erkenntnis, dem tiefen Bewusstsein, Gott, dich brauche ich. Jeden Tag, wie jeden Atemzug. Diese totale Kapitulation. Die totale Kapitulation. Diese Haltung hat Jesus in das Licht gestellt und sie gesagt, hey, überall, wo das Evangelium verkündigt wird, werdet auch ihr von ihr sprechen. Deshalb stiftet Jesus ihr ein Gedächtnis, weil aus Haltung Verhalten entspringt. Aus Haltung entspringt ein Verhalten. Gerne beobachte ich mich manchmal selber. Und ich denke mir, meine Güte, Herr, erbarme dich. Hilf mir zu wachsen. Hilf mir deine Haltung, deine Gesinnung tief in meinem Herzen, dass sie sich ausdehnt und ausbreitet. Kann es sein, dass sie damit zu einer Vorreiterin für die künftige Gemeinde Jesu geworden ist? Ein Bild für die Gemeinde Jesu? Ich komme zu einer Abschlussfrage. Seid ihr ready? Okay. Sag mal, ich sag's nur mal. Ich komme zum Abschluss und ich habe eine schwierige Frage für uns. Seid ihr ready? Das ist eine ernste Frage, das ist eine wichtige Frage. Und nicht leicht zu beantworten. Ihr könnt es euch fotografieren und nachdenken die nächsten Tage. Was müsste in deinem Leben geschehen, damit du aus derselben Haltung wie diese Frau handelst? Ich für mich erhebe nicht den Anspruch, dass ich bereits dort wäre, wie diese Frau sich verhalten hat. Und was wäre dann anders als jetzt? Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, Herr, dass du uns diese wertvolle Begegnung hinterlassen hast. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist und dieses Wort hört. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Und ich bitte dich so sehr für jeden von uns, dass du uns ganz neu flutest und durchdringst mit dieser tiefen Erkenntnis deiner Liebe zu uns. Du weißt, was jeder braucht, du weißt, wo jeder steht. Ich bete, Vater, dass du uns vorbereitest für solche Begegnungen mit dir. Ich bitte dich, Vater, dass du uns aufmerksam sein lässt, innerlich wach sein lässt, wann und wo und wie du uns begegnen möchtest, ganz neu, damit wir wie diese Frau aus dieser Haltung, aus dieser Motivation, aus diesem Beweggrund heraus, Herr, bereit sind, alles zu tun, was wir können. Ich danke dir, Herr, dass du uns mit Jesus alles geschenkt hast. Und ich bete, Vater, so sehr für mich und für alle, die dein Wort hören, Herr, dass du uns freisetzt von allem, was uns zurückhält, dich in der Weise zu lieben, zu ehren und zu anbeten. Herr, so wie es dir gebührt, dir alleine, dir einzig und allein. Herr, wir danken dir für die Kraft deines guten Heiligen Geistes. Und ich bete, dass deine Salbung alle Lasten zerbricht, unter denen wir leiden. Vielleicht unter Menschengefälligkeit oder Gesetzlichkeit oder falscher Frömmigkeit. Herr, ich danke aus ganzem Herzen, dass du da bist, dass du uns begegnest. Und ich danke dir, Herr, dass diese Zerbruchserfahrungen hineinfallen in deine väterliche Hand und du aus diesen Brüchen des Lebens etwas ganz Neues gestaltest, Herr, das durch deinen Heiligen Geist gewirkt ist. Etwas, was dich noch mehr verherrlicht und noch schöner ist als jemals zuvor. Vater, dafür danken wir dir. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wollen wir Jesus einen Applaus geben? Wollen wir Jesus danke sagen für sein Wort? Amen, amen, amen.